Guten Morgen, alle, die ihr noch dazugekommen seid. Schön, dass ihr da seid. Gott ist wirklich gut. Er ist so was von gut. Gott ist wirklich gut. 1972 ist er in mein Leben gekommen. Jesus, 1972. 71, 72. Da habe ich ihn gebeten, komm in mein Leben. Ich nehme dich auf in mein Leben. Ich mache dich zu meinem Herrn. Und augenblicklich hatte ich Frieden. Und seitdem bin ich mit Jesus unterwegs. Seit 1972. Ja. Gott ist wirklich gut. Er ist so sehr, sehr gut. Und ich bereue keinen Tag mit Jesus. Keinen einzigen Tag. Sondern es ist totale Erfüllung. Es ist total Glück, es ist Frieden, es ist Freiheit. Es gibt nichts Besseres im Leben als Jesus. Nichts Besseres. Okay. Gut, ich würde gerne mit euch heute eine Geschichte lesen oder Teile daraus. Sie steht in 1. Samuel 17. Ich werde springen, ich habe Teileabschnitte aus diesem Kapitel rausgenommen, die ich gerne mit euch anschauen würde. Israel, so wird es hier in 1. Samuel 17, das ist ja nun mal eine historische Tatsache da gewesen, so ist auch in den Geschichtsbüchern Israels aufgeschrieben worden, wie wir es auch in der Bibel lesen. Da waren die Philister, die haben gesagt, diese Juden, die löschen wir aus. Wir bringen sie um. Und jetzt hatten diese Philister einen Anführer, der hieß Goliath. Ja. Und Goliath, vor dem hatten sie alle Angst. Er war ein großer Mann. Dass du dir mal so vorstellst, du stehst vor einem Kerl, so einem Riesenmenschen, der sagt, ich bring dich um. Er ist 3 Meter und du bist 1,65. Das war so die Durchschnittsgröße, die die Leute damals so hatten. Also das heißt, fast doppelt so ein großer steht vor dir. Das heißt, ein Baum steht vor dir und dieser Baum sagt, dich mache ich alle. Und ich werde dich heute töten und dann werde ich dich aufs Feld werfen und den Vögeln zum Fraß vorwerfen. Ich weiß nicht, wie es dir ergehen würde, wenn du diesen Riesen vor dir sehen würdest. Wir haben manches Mal auch Riesen in unserem Leben. Die sind aber nicht 3 Meter hoch, sondern manchmal 3 Meter breit vielleicht. Ausweglose Situation. 1. Samuel 17. Ich fange einfach mal an zu lesen. Vers 4. Und ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus. Sein Name war Goliath aus Gath. Seine Größe war 6 Ellen und eine Spanne. 6 Ellen, eine Spanne, das ist 2,97 Meter. Der war 2,97 Meter groß. Das ist schon ein bisschen was, oder? Vers 5, er hatte einen bronzenen Helm auf seinem Kopf mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht des Panzers betrug 5.000 Schekel Bronze. Das ist ein Gewicht von 68 Kilo. Also ich meine, das ist... was wir durchschnittlich hier schon wiegen, ich vielleicht ein bisschen mehr. Aber überleg dir mal, ein Schutzpanzer, 68 Kilo, kann normaler Mensch gar nicht tragen. Das heißt, das war mehr als das Gewicht von David sicherlich. Er war ja ein Junge. Und er hatte bronzene Schienen an seinen Beinen und ein bronzenes Krummschwert auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum, und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen. Also der Weberbaum oder eigentlich Garnbaum ist ein starker, runder Baum, der quer über dem Webstuhl gelegt wird und auf welchem das Garn abgewickelt wird. Also das heißt, du musst dir vorstellen, da ist dieser 3-Meter-Typ. Da ist dieser 3-Meter-Typ. Und jetzt hat er, das heißt, er hat in seiner Hand einen Stab, der eher den Durchmesser eines Baumstammes hat. Und jetzt hat er an diesem seinem Stab hat er eine Speerspitze. Diese Speerspitze, haben wir gelesen, sie wog 600 Schekel, das heißt 8 Kilo. Ja, also so ein Hundefuttersack hat normal 10 Kilo. So. Aber jetzt kannst du dir mal vorstellen, 8 Kilo an diesem Stab und mit dem stand er jetzt vor Israel und sagt, ich werde euch bekämpfen. Und er stellte sich hin, rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, wozu zieht ihr aus, um euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt ein Mann von euch, dass er zu mir herabkommt. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte, eure Sklaven sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagte, ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Also, die Schlachtreihen stehen sich gegenüber, die Philister, die Israeliten. Und dieser Philister tritt heraus in das Zwischenfeld und sagt so, schickt mir einen, mit dem ich kämpfen kann. Natürlich, er überragte alle. Wie gesagt, 3 Meter, die anderen Durchschnitt 1,65. Das heißt, da stand ein Riese. Ich erinnere mich, als ich junger Christ war, bin ich oft mit meinem Pastor unterwegs gewesen. Und wir waren in Süddeutschland, in Kirchheim, in einer Konferenz. Und der Sohn des Pastors, der Eggy nannten wir ihn. Wir standen dort im Altarraum dieser Gemeinde, im vorderen Bereich. Und mein Pastor, der kleine Junge und ich. Und es gab in dieser Gemeinde oder es gab auf dieser Konferenz einen Mann, der war ein ganz Teil über 2 Meter. Und wir stehen da vorne und auf einmal kommt durch den Mittelgang, kommt dieser große Mann. Der kleine Eggy schreit, Papa, Papa, Goliath kommt. Papa, Goliath kommt. Er hatte so eine Angst und an Beine beim Papa versteckt. So, ja. Hier ist ein 3 Meter Kerl, der da steht. Ich verhöhne euch, sagt er. Und der Philister sagt, Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Ich überspringe ein paar Verse. Der Philister trat morgens und abends heraus und stellte sich hin 40 Tage lang. Überlegt mal, 40 Tage, jeden Morgen erscheint ein Riese vor dir und jeden Abend zum Gute Nacht erscheint ein Riese vor dir und sagt, dich mache ich alle. Das ist nicht mal so eine Anfechtung. 40 Tage kriegst du Propaganda eingehämmert, die Vögel werden dich fressen, weil ich dich umbringen werde. Kannst du dir vorstellen, dass die Leute Schiss hatten? Da war Saul, da waren die anderen, sie hatten alle Angst. Dann wurde David gebeten, dass er zum König Saul kommen sollte. Der Vater schickt ihn dann, Vers 20. Da machte sich David des Morgens früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. Er nahm und ging hin, wie Isai ihm geboten hatte, und kam zum Lagerplatz. Als das Heer aber in die Schlachtreihe ausrückte, erhoben sie das Kampfgeschrei. Und Israel und die Philister stellten sich auf, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe, also gegenüber. David ließ sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief in die Schlachtreihe. Und er kam und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer herauf mit Namen Goliath, der Philister von Gath, aus den Schlachtreihen der Philister und redete dieselben Worte. Und David hörte es, also was er vorher sagte. Wir kommen, wer kämpft mit mir? Ich mach dich alle. Was er schon die ganzen 40 Tage posaunt hatte. Als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister, der erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? David sagt, er verhöhnt doch nicht uns, er verhöhnt Gott. Und das Volk antwortete ihm wie vorher, das und das will der König damit will der König den, der den Goliath besiegt, belohnen. Vers 28, und Eliab, sein ältester Bruder, also Davids ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David und er sagte, warum bist du überhaupt hergekommen? Und wem hast du jeden paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens, denn du bist ja nur hergekommen, um dem Kampf zuzusehen. Wir wissen nicht genau, was los war mit Eliab. Auf jeden Fall war Samuel gekommen und er sollte einen der Söhne Isais zum König salben. Und Eliab, als Ältester, als Erstgeborener, war klar, König werde ich. Ich habe die besten Chancen, auch vom Erbrecht her. Und Gott sagt zu Samuel, nein, der ist es nicht. Und alle, die hier sind, auch nicht. Und er sagt, hast du noch einen Sohn, Isai? Ja, da ist unser Kleiner, der ist draußen auf dem Feld. Der ist bei den Schafen, der Kleine. Vielleicht bist du auch nur der Kleine oder die Kleine. Vielleicht hat man dir auch eingeredet, dass du nichts wert bist, dass du nichts kannst und dass es nichts bringst. Das ist nicht die Wahrheit. Auf jeden Fall, ob er nun eifersüchtig war, es gab eigentlich keinen Grund, denn dieser Eliab war wie alle anderen Soldaten auch. Er hatte Angst, er gehörte zu denen, die flohen und es war eins klar, gegen diesen Goliath kämpfen wir nicht, der macht uns alle. Und er ärgert sich über David. Warum bist du hergekommen? Kennst du das? Du willst etwas für Gott tun, du willst deinen Weg gehen und jemand kommt und macht dich an und sagt, was willst du überhaupt? Und was ist mit den Schafen, sagt er. Wo ist die? Hast du sie alleine überlassen? Was bist du denn für ein Hirte? Was bist du denn für ein Familienvater? Was bist du denn für eine Mutter? Was bist du denn? Anklagen. Menschen, die sich ärgern oder die manchmal auch in ihrem Herzen getroffen sind und überführt sind von ihrer Feigheit oder von ihrer Boshaftigkeit, versuchen dann, dir oder mir klarzumachen, wir sind die Bösen. Aber du solltest dir diese Schuhe nicht anziehen. Und dann sagt der Eliab, ich kenne deine Vermessenheit und ich kenne die Bosheit deines Herzens. David war aber gar nicht böse. Verstehst du? Der ältere Bruder versucht ihm einzureden, du bist größenwahnsinnig. Du bist vermessen. Du denkst, du kannst hier was ausrichten. Du, kleiner Pimpf, kannst hier was ausrichten. Weißt du, jetzt kommt die Bosheit deines Herzens endlich hervor. Ich habe immer schon gedacht, du bist ein Böser. Aber jetzt willst du gegen Goliath kämpfen. Du kannst nur böse und größenwahnsinnig sein. Denn du bist ja nur hergekommen, um dem Kampf zuzusehen. Du willst doch nur zuschauen. Ich überspringe. Saul legte dann David seine Rüstung an, das geht aber gar nicht, Vers 38, und Saul legte David seine Rüstung an, also David sagt schließlich, ich werde gegen diesen Philister kämpfen. König Saul, ich erledige das. Das ganze israelische Heer war versteckt, sie hatten Angst, sie hatten die Hosen voll. Und David sagt zum König Saul, König, ich werde diesen Goliath töten. Was ein Statement. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen bronzenen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Schuppenpanzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Er war ja wie gesagt ein kleiner Hirtenjunge. Da sagte David zu Saul, ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte sie wieder ab. Also ich habe, wenn ich diesen David so sehe, mit der Rüstung, mit dem langen Schwert, mit den kurzen Beinen, mich erinnert das immer an den Hauptmann von Köpenick. Kennt ihr diese Verfilmung? Der stolperte dann immer über sein Schwert. Ja, immer, der Hauptmann von Köpenick. Also so ungefähr stehe ich mir, der David, Mensch, wie soll ich den Philister erschlagen? Das Ding, das ich anhabe, erschlägt mich ja schon. So, und er sagt dann weiter. Und David legte sie wieder ab. Und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Und der Philister ging und kam David immer näher. Und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her, also der Mann, der vor dem Philister den Schild trug. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war. Und er war rötlich und schön von Aussehen. Da hättet ihr Mädels bestimmt geguckt. Er verachtete ihn, weil er noch jung war. Das erinnert mich an das Neue Testament. Auch ans Alte Testament. Jeremia, bist du jung? Jesaja, junge Propheten. Was waren die denn schon? Was willst du denn schon von Gott gehört haben? Was willst du denn schon weitergeben? Wer bist du überhaupt? Dem Timotheus, er war ein junger Prediger im Neuen Testament. Da gab es Leute in die Gemeinde von so einem jungen Schnösel. Lassen wir uns doch nichts sagen. Und es scheint so, als hätte Timotheus so Rückzug gemacht. Und deshalb schreibt Paulus ihm in einem Brief, Timotheus, niemand verachte dich, weil du jung bist. Du hast etwas von Gott zu sagen. Du hast etwas von Gott zu transportieren. Du hast etwas von Gott weiterzugeben in dein Umfeld, in deine Gemeinde und in die Gesellschaft. Du hast etwas weiterzugeben. Timotheus, lass dich nicht einschüchtern von solchen, die sagen, du bist nicht in der Lage dazu. Wenn Gott dich befähigt, bist du in der Lage dazu. Weißt du, dieser David, der war ja sowieso so ein Typ. Er sagt, wenn Gott mir sagen würde, spring über eine hohe Mauer, er sagt, normal kann man nicht drüber springen. Das ist so ein Wall gewesen. Aber wenn Gott sagt, spring über diese Mauer, dann sagt David, dann glaube ich, dass ich das kann. Wenn Gott sagt, spring, dann werde ich Anlauf nehmen und werde drüber springen. Selbst wenn kein Mensch drüber kommt, ich komme mit, weil Gott mit mir ist. Gott hieft mich rüber. Er vertraute dem, was Gott sagte, was Gott ihm verheißen hatte. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Weißt du, manchmal meinen Leute, wenn sie laut um dich herum schreien, dicke Worte von sich geben, dann denken sie, sie können dich einschüchtern. Aber du solltest dich nicht einschüchtern lassen. Lass doch die Leute pöbeln. Jemand sagte mal so, wenn jemand gegen dich aggressiv vorgeht und dich anpöbelt oder sogar dich schlecht macht, eigentlich beweist er damit, dass er überführt worden ist und er versucht sich nur zu wehren und klarzumachen, dass wir falsch sind. Aber eigentlich ist eine Überführung, ich müsste etwas in meinem Leben ändern. Da ich aber das in meinem Leben nicht ändern will, werde ich die anderen diffamieren, schlecht machen, platt machen. Das ist so die Taktik. Das ist die Taktik. Bin ich denn ein Hund? Der Philister sagte zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Wie gesagt, da stehen sie nun. 3 Meter, 1,65 Meter. Die stehen sich jetzt gegenüber. Ich weiß nicht, wie es dir oder mir ergangen wäre, ob unser Herz dann nicht doch in die Hose gerutscht wäre und wir doch vielleicht lieber bei Saul und den Soldaten mit ins Versteck gehuscht werden. Ich werde dein Fleisch den Vögeln und den Tieren des Feldes geben. Und David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, mit einer Lanze und mit einem Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscher, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern. Überleg mal, du stehst vor diesem 3-Meter-Mann. Seine Speerspitze ist so viel wie du wiegst. Also er könnte die Speerspitze nehmen und dich auf dem Boden festmachen und du würdest da zappeln. Der steht vor dir und David sagt, heute werde ich dich besiegen. Heute werde ich dich besiegen. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. David sagt das. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und die ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder durch Speer rettet. Denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilends von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen. Also David geht von den eigenen Soldaten, aus dem ganzen Schutzbereich, geht er raus, läuft dem Philister entgegen. Und David griff mit seiner Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn und der Stein drang ihm in die Stirn ein und er fiel auf sein Angesicht zur Erde. So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister und er traf den Philister und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in der Hand. Und David lief und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert, zog es aus seiner Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann, wörtlich ihr Held, tot war, flohen sie. Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben das Kriegsgeschrei und jagten den Philister nach bis zum Eingang von Gat und bis in die Tore von Ekron. Was gab David die Fähigkeit, Goliath zu töten? Woher nahm er das? Er wusste um Gottes Bund mit dem Volk Israel und er vertraute der Verheißung, den Versprechungen Gottes. Gott hatte seinem Volk gesagt, kein Mensch wird vor euch bestehen. Kein Mensch. Kein Mensch. Das war eine Verheißung, die Gott dem Volk Israel gegeben hatte. Und das ist eine Verheißung, die Gott dir und mir gegeben hat. Die Umstände mögen manchmal riesig sein. Die Situationen ausweglos. Aber Gott hat gesagt, ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Ich bin größer als dein Goliath. Ich bin größer als dein Umstand. Ich bin größer als deine finanziellen Sorgen. Er hat doch versprochen. Jesus sagt, sorgt euch nicht in erster Linie um das Finanzielle oder was ihr essen, trinken werdet, anziehen werdet. Jesus sagt, euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das braucht. Das kriegt ihr einfach von ihm. Er wird dafür sorgen. Das heißt natürlich nicht, dass wir im Bett liegen und warten, dass irgendjemand einen gepackten Koffer vorbeibringt. Weil die Bibel sagt, wer nicht arbeitet, wird auch nicht essen. Und die Bibel sagt, wenn du nicht arbeitest, geh hin zur Ameise, Fauler, und lerne von ihr und fang einen Job an. Wir sind nicht von Gott geschaffen, tatenlos zu sein. Kein Mensch, 5. Mose 11, 25 steht, kein Mensch wird vor euch bestehen, aber Gott hat das immer wieder betont. Goliath war nur ein Mensch, ein Unbeschnittener noch dazu. Das bedeutete, unbeschnitten heißt, er hatte keinen Bund mit Gott. Er war ein Götzendiener, wir haben erst gelesen, er fluchte David im Namen all seiner Götter. Also er hatte mehrere Götter, die hat er alle angerufen, aber sie haben alle nicht geholfen. Und David sagt, ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und ich komme zu dir, da brauche ich kein Schwert, da brauche ich kein Speer, sondern der Kampf ist des Herrn. Und wenn wir uns das mal merken würden, auch für unseren Alltag, für unsere Situationen. Wir denken, wir sind immer so gefragt, dass wir kämpfen müssen. Aber haben wir vergessen, dass der in uns ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Und er sagt, in ihm haben wir alle Zeit den Sieg, wenn wir ihn nur mal lassen würden. Aber oft lassen wir ihn nicht. Wir sind wie David. Und lassen uns von Saul oder lassen uns von anderen eine Uniform anziehen. Also wenn du mit Gott gehen willst, dann musst du das so machen. Und dann musst du diese Waffen tragen. Und dann musst du das tun. Und dann musst du jenes tun. Und ehe du dich versiehst, bist du zugepackt mit all dem, was du sollst und was du solltest. Und du stolperst wie der Hauptmann von Köpenick über sein Schwert, über sein Säbel und kommst nicht richtig voran. Statt mal zu denken, der Kampf ist des Herrn. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr, werde ich diese Dinge tun. Goliath war nur also ein Mensch. Er hatte keinen Bund mit Gott. David verließ sich vollkommen auf die Verheißungen, auf die Versprechungen, die Gott ihm durch seinen Bund mit Israel gegeben hatte. Gott hatte gesagt, Israel, höre, ich werde mit dir sein. Und kein Mensch wird vor euch bestehen. Wenn ihr euch auf mich verlasst, wenn ihr erlaubt, dass ich mit euch in den Kampf gehe und dass ich den Kampf führe, dann werdet ihr immer bestehen. Jeder einzelne israelische Soldat hatte denselben Bund. Saul, alle hatten denselben Bund. Aber der Bund hatte keinerlei Wirkung, solange er nicht im Glauben in Anspruch genommen war. Alle hatten dieselbe Verheißung. Kein Mensch wird vor euch bestehen. Aber das ganze Volk, inklusive König, keiner glaubte es. Und da kommt dieser David und sagt, ich glaube das. Gott hat es uns so versprochen. Gott hat es uns gesagt. Und ich glaube, dass Gott zu dem, was er sagt, auch steht. Glaubst du das? Ich glaube, dass da steht er zu. In Hebräer 4, Vers 2 lesen wir, auch uns, also uns, Neutestamente, auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, eigentlich Evangelium verkündigt worden, wie auch jenen. Also Israel hat immer schon das Evangelium verkündigt bekommen, wäre aber ein anderer Zusammenhang. Gott hat nicht nur einfach Gebote gegeben, sondern er hat Israel Evangelium gebracht, bevor Jesus gekommen ist. Denn auch uns ist gute Botschaft verkündigt worden, also Evangelium verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Verheißungen, die Gott uns gibt, nützen uns gar nichts, wenn wir nicht glauben, dass Gott dahinter steht und Gott sagt, ich werde das umsetzen mit dir in deinem Leben. Wir können die besten Verheißungen haben, aber wenn wir sie nicht beanspruchen, werden wir es nicht sehen. Was hätte Saul und die Soldaten machen müssen? Sie hätten hergehen müssen und sagen, wir haben eine Verheißung. Wir haben eine Verheißung. Kein Mensch wird vor uns bestehen, weil Gott auf unserer Seite ist. Gott hat es versprochen, aber sie glaubten es nicht. Sie glaubten es einfach nicht. Sie glaubten nicht. Und was ist, wenn es schief geht? Kennst du diese Gedanken? Du willst etwas tun, du willst Schritte gehen und dann denkst du, Mensch, jetzt gehe ich doch mal im Glauben voran. Aber dann kommt schon wieder in deine Gedanken, und was ist, wenn es schief geht? Was ist, wenn es nicht klappt? Ich kenne solche Gedanken, du kennst solche Gedanken sicherlich auch. Die Frage ist nur, gehen wir diesen Gedanken nach, geben wir ihm Raum und dann werden wir uns verängstigt zurückziehen oder gehen wir her und sagen, nein, Gott hat gesagt, er wird für mich kämpfen, mit mir kämpfen, er wird es tun, ich stelle mich jetzt auf die Seite Gottes, komme ich um. Lebe ich, aber ich vertraue den Verheißungen Gottes. Das ist doch in allen Bereichen so. Wir sind jetzt hier bei Goliath und David, aber es ist doch genauso, wenn der Herr sagt, durch die neue Geburt, dadurch, dass du Jesus in deinem Leben hast, bist du kostbar und wertvoll in meinen Augen. Du bist kostbar und wertvoll. Dann kann ich das Gott glauben oder ihm nicht glauben. Das ist eine andere Ebene, aber ich sage, also die anderen sind schon kostbar und wertvoll, aber ich? Aber durch die neue Geburt bist du gleich kostbar wertvoll wie alle anderen, die zu Jesus gehören, kostbar und wertvoll sind. Und du musst es Gott glauben. Du musst Gott glauben, ja, ich bin kostbar und wertvoll. Oder die Situation, sie scheint ausweglos, aber Gott hat gesagt, ich werde mit dir sein. Und ich werde dir beistehen und ich werde dir den Sieg in dieser Situation geben. Und dann kannst du sagen, ja, ich glaube dir Gott und deshalb verbünde ich mich mit dir Gott, verschließe mich mit dir zusammen, denn du und ich, wir sind ein unschlagbares Team. Gott und du, ihr seid ein unschlagbares Team, wenn du es willst. Es ist so wichtig, dass wir uns darauf einlassen. Hebräer Kapitel 3 kannst du mal in Ruhe zu Hause lesen und ganz Kapitel 4. Er sagt, das gehörte, auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen damals, Israel. Aber das gehörte nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Und dann sagt er, ich habe es jetzt nicht weiter aufgeschrieben, aber wenn du Hebräerbrief weiterliest, heißt es, hüten wir uns nun, dass wir nicht in dieselbe Falle des Unglaubens tappen. Lasst uns doch die Entscheidung treffen, Gottes Verheißungen als Ja und Amen ernst für uns zu nehmen. Gottes Verheißungen sind Ja und sie sind Amen. Amen, ist bei uns meistens Schlusswort, aber Amen bedeutet auf jeden Fall zuverlässig, unumstößlich, ich verspreche euch, es wird geschehen. Das bedeutet Amen. Bedeutet Amen. David glaubte Gottes Wort, seinem Versprechen, seiner Zusage und David aktivierte die Kraft dieses Bundes mit Gott in seinem Leben. Er sagt, ich glaube es und gemäß diesem Glauben handle ich. Ich entscheide mich, Gott zu glauben, dass er mir den Sieg gibt. Ich meine, stell dir mal noch vor, da ist dieser 3-Meter-Kerl und der 1,65. Jetzt stell dir mal vor, du hast nur einen Schuss frei, eine Schleuder, du schießt vorbei und dann? Kennst du diese ganzen Dinge im Leben und was ist, wenn ich es nicht richtig gemacht habe? Was ist, wenn ich daneben schieße? Du weißt, knapp daneben ist ganz daneben. Was ist dann? Wir bringen uns manches Mal um Glauben und um Sieg, weil wir zu sehr beschäftigt sind mit dem Hochheben und dem Nachdenken über den Unglauben. Weil wir ständig darüber nachdenken, was nicht gehen könnte, was passieren könnte und so weiter und so weiter. Genau, wenn du heiraten willst. Ja, ich weiß nicht, soll ich diese Person wirklich heiraten? Was ist, wenn sie mich nicht immer lieben wird? Sie hat versprochen, sie wird mich immer lieb haben. Aber wir wissen, so viele Leute sind auch geschieden. Was ist, wenn nicht? Also weißt du, du musst dich schon manches Mal auf Dinge einlassen, sonst bleibst du ledig. Und glauben, dass diese Person dich auch immer lieben wird. Zumindest, wenn du dann auch nicht so lieb bist, dann gilt ja immer noch, in guten und in schlechten Tagen werde ich dir beistehen. Da gehen wir im Treue durch. Wie wir es erst hörten von Daya, das war nicht immer leicht, aber sie blieb am Ball, sie blieb dabei. Es ist wichtig, dass wir am Ball bleiben, dass wir keinen Rückzieher machen. David glaubte den Versprechen, Verheißung Gottes und er aktivierte durch den Glauben die Kraft dieses Bundes in seinem Leben. König Saul versuchte David, seine Waffenrüstung anzulegen, wie wir das in Vers 38 bis 39 gelesen haben, aber der verzichtete darauf. David vertraute auf Gottes Bund, nicht auf seine Ausrüstung. Und wir vertrauen manchmal so sehr auf unsere Fähigkeiten, was wir gelernt haben. Wir vertrauen so sehr darauf und werden handlungsunfähig. Und wir vergessen, es ist nicht durch Heer oder Kraft. Letzten Endes brachten Saul seine Waffen gar nichts. Wie alle anderen Soldaten suchte er sich ein sicheres Versteck. Davids Glauben war allein auf Gott gegründet. Du, Gott, hast es versprochen. Und weil du Gott nicht lügen kannst, glaube ich dir. Wir müssen eine Entscheidung im Leben treffen, wo wir sagen, Gott kann nicht lügen. Die Bibel sagt, er kann nicht. Geht nicht. Er kann nicht lügen. Deshalb können wir uns zuversichtlich auf seine Versprechungen stützen. Er hat gesagt, der Herr füllt aus all meinen Mangel. Nur weil wir im Leben manchmal Mangel haben, heißt das doch nicht, dass Gott auf unserer Seite ist, sondern es heißt, ich habe Mangel, Gott sei Dank ist Gott in meinem Leben, der meinem Mangel begegnen wird. Das sind die Dinge, die wir uns anschauen, die wir uns reinziehen sollten. Gottes Bund mit uns ist ein besserer Bund, sagt das Neue Testament, und beruht auf besseren Verheißungen, Hebräer 8, Vers 6. David stützte sich total auf den Bund, den Gott mit Israel geschlossen hatte. Und David beweist in seinem Leben und auch andere Männer und Frauen Gottes im Alten Testament, die sich zu den Verheißungen Gottes stellten, sie bewiesen und sie erlebten, Gott hält, was er verspricht. Weil Gott hat einen Bund geschlossen. Ich weiß nicht, ob ihr das so wisst, aber zum Beispiel wurde auf dem Altar wurde ein Opfertier gebracht. Diesen Bund hat Gott auch mit Abraham geschlossen und immer wieder auch mit den Vätern. Das Opfertier wurde hingelegt, es wurde in der Mitte durchteilt und dann gingen die, die einen Bund miteinander schlossen, gingen durch dieses zerteilte Opfer durch und erklärten damit, wenn ich meinen Bund breche, dann darfst du mich mitten durchtrennen, durchschneiden, so wie dieses Opfertier. Dann darfst du mich mitten durchschneiden. Du darfst mich töten, wenn ich meinen Bund nicht halte. Und wisst ihr, was passiert? Gott, als er einen Bund schloss, dann heißt es, und der Herr ging in einem Feuer mitten durch dieses Opfer. Wir denken, wow, Gott mit dem Feuer. Weißt du, was Gott sagt? Ich gehe durch dieses zerteilte Opfer durch. Wenn ich meine Versprechen nicht halte, dann soll man mich mitten durchschneiden. Damit bestätigt Gott und sagt, ich habe einen Bund mit euch. Ich schließe einen Bund mit euch. Und diesen Bund, sagt Gott, von meiner Seite werde ich ihn nicht brechen. Selbst wenn ihr untreu seid, werde ich trotzdem treu sein. Selbst wenn ihr nicht mehr glaubt, ich werde trotzdem glauben an euch. Gott sagt, ich stehe zu meinem Bund. Und jetzt sagt der Hebräerbrief, dieser Bund war ja schon grandios im Alten Testament, aber wir haben einen besseren Bund. Hebräer 8,6. Wir haben einen besseren Bund und der beruht auf besseren Verheißungen. Jesus hat am Kreuz von Golgatha durch sein Blut uns den Sieg gegeben. Er hat für uns alles errungen. Es gibt also für dich und für mich rein gar keinen Grund, dich vor deinen Feinden zu fürchten. Du hast alle Verheißungen aus Gottes Bund. Aktiviere sie, so wirst du die Riesen in deinem Leben fallen sehen. So wirst du merken, wie sich die Umstände und die Situationen verändern. Wir haben einen besseren Bund, bessere Verheißungen. Der alte Bund, der Hebräerbrief sagt, der alte Bund, der ist hinfällig geworden. Ich mache, wenn Jesus kommt, sagte Gott, in diesen Tagen werde ich mit dem Volk Israel und natürlich auch mit dem Rest der Menschheit, werde ich einen neuen Bund schließen. Nicht wie der alte Bund, wo man immer opfern musste, wo Sünde nur bedeckt war. Nein, ich mache mit euch einen neuen Bund. Ein Bund, in dem Sünde ausgelöscht wird, nicht mehr existent ist. Natürlich können wir sündigen. Wir haben manches Mal so im evangelikalen Bereich auch Bibelunkenntnis. Ja. Dann höre ich mal, wir sind Sünder und wir werden immer Sünder bleiben, auch wenn wir wiedergeboren sind. Zum Quatsch. Steht nicht in der Bibel. Römerbrief sagt, ihr wart Sünder, jetzt seid ihr Heilige und Geliebte. Ihr wart Sünder. Wir sind also keine Sünder mehr, wir sind Heilige, die aber in der Lage sind zu sündigen. Trotzdem, wenn du als Heiliger sündigst, bist du immer noch ein Heiliger und bist immer noch Gottes Gerechtigkeit. Weil wir sind nicht gerechtfertigt, nicht wegen unserer Taten, wir sind gerechtfertigt wegen der Tat Jesu. Weil er in unser Leben gekommen ist, unsere Rechtfertigung beruht allein auf ihm. Wir stehen vor Gott da als Heilige und Geliebte. Geliebten Kinder, ihr meine geliebten Kinder. Eigentlich steht im Grundtext, ihr meine Kinder, meine Lieblinge. Also Gott nennt uns Lieblinge. Er sagt, Darling, you are my darling. Du bist mein Liebling. So, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, als Jesus im Jordan ist. Da steht, dies ist mein Sohn, mein Liebling. Und Gott nennt dich und mich Liebling. Er nennt uns Liebling. Wir sind Lieblinge Gottes. Wir sind Söhne und Töchter. Welcher Vater mag nicht seine Kinder? Also ich mag sie und der himmlische Vater mag dich. Egal, was sie verbockt haben, wir haben sie trotzdem weiter gemocht und wir haben sie durchgetragen und sind mit ihnen gegangen. Egal, was du getan hast in deinem Leben, was geschehen ist oder was du verbockt hast, vielleicht auch in der vergangenen Woche, da ist jemand, der sagt, ich bin dein Vater und ich bringe dich durch, wenn du mich lässt. Wenn du mir weiter vertrauen willst, ich bringe dich durch. Das Blut Jesu hat für uns, durch das Vergießen seines Blutes, hat Jesus für uns den Sieg errungen. Wir haben einen Bund, der auf besseren Verheißungen beruht. Und dies ist der neue Bund, sagt der Hebräerbrief, den ich mit ihnen machen werde. Ich werde meine Worte in ihre Herzen schreiben und in ihre Gedanken geben. Und ich werde machen, dass ihr darin lauft. Gott sagt, du bist nicht in der Lage, mein Wort zu erfüllen. Aber wenn du mich lässt, dann werde ich in dir Energie freisetzen. Wir hatten das neulich angeschaut, das steht wirklich Energeia, das Wort. Gott sagt, meine Dynamis, die in euch wirkt, Energeia, die in euch wirkt. Und er sagt, ich wirke es in euch, damit ihr in dem lauft, wie ich gerne will, dass ihr lauft. Wir müssen natürlich ihn lassen. Wenn wir ihn nicht lassen, geschieht es nicht. Ja. Zum Schluss. Bevor du die Riesen in deinem Leben besiegen kannst, musst du den kritischen Bemerkungen anderer, insbesondere deiner Familienangehörigen, standhalten. David hätte Goliath nie überwunden, wenn er den Vorwürfen seines Bruders Eliab nichts entgegenzusetzen gehabt hätte. Hätte sich Jesus auf Kompromisse mit den religiösen Juden eingelassen, um ihnen zu gefallen, wäre er nie ans Kreuz gegangen und hätte weder Sünde noch Tod für uns überwunden. Kompromisse bringen uns nie in den Sieg. Es ist wichtig, dass wir eine klare Haltung einnehmen zu Gott. Ich spreche nicht von Religiosität. Ich hatte mal vor ungefähr 30 Jahren Da sprach ich mal irgendwo darüber, dass Gott unser Versorger ist. Es steht geschrieben, wer den Herrn fürchtet, wird sich nähren von seiner Hände Arbeit. Und ich weiß noch, das war damals, als wir die Gemeinde in Babenhausen gegründet haben und wir hatten da so eine Art junge Leiterkonferenz. Und dann kam einer der Leiter, auch einer unserer Pastoren, kam und ich sage, Mensch, schon lange nicht gesehen, wie geht es dir? Naja, ich bin zurzeit ohne Arbeit. Naja, ich weiß, was du jetzt sagen wirst. Wer den Herrn fürchtet, wird sich nähern von seiner Hände Arbeit. Ja, ja, das würdest du mir jetzt am besten sagen. Nö, sage ich, nö. Wollte ich dir nicht sagen. Und dann ist einer aus seiner Jugendgruppe, sagt, was meinst du denn jetzt damit? Ja, der Herbert meint, in der Bibel würde stehen, wer den Herrn fürchtet, wird sich nähern von seiner Hände Arbeit. Ja, sagt der Junge, wenn es doch da steht, dann stimmt das ja auch. Wenn das doch da steht, sagt der Pastor, dann stimmt das doch. Ne? Manchmal sind wir so, warum? Weil wir getroffen sind. Weil wir getroffen sind, überführt sind. Und dann bellen wir. Ne? Dann bellen wir. Ja? So, hör auf zu bellen, fang an zu vertrauen. Wenn Gott wollte, dass du bellst, hätte er dich als Hund auf die Welt kommen lassen können. Aber du brauchst nicht zu bellen, okay? Du brauchst deinen Mann nicht anbellen, deine Frau, deine Kinder, deine Eltern. Hör auf zu bellen. Knurren musst du auch nicht. Du bist doch kein Kater. Ich möchte dich ermutigen und somit schließen. Entscheide dich, Gott in allem zu vertrauen. Gottes Verheißungen bleiben. Sie wanken ewig nicht. Es gibt so eine alte Hymne, aus den Gesangbüchern, aus denen wir gar nicht mehr singen. Gottes Verheißungen bleiben. Sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Jesus sagt, ich bürge dafür mit meinem Leben. Was ich dir versprochen habe, das halte ich, sagt Jesus. Stell dich auf die Verheißungen Gottes. Egal, wenn du Anfechtung hast, dann stell dich, Herr, du lebst in mir und du hast mir Sieg versprochen über meine Anfechtung, über meine Situation. Ich entscheide mich, diesem Sieg Raum zu geben, dass du durch mich Sieg lebst, dass du in mir aufstehst. Egal welche Worte du hast, welche Dinge dir im Alltag begegnen, stell dich auf die Verheißungen Gottes. Verheißungen sind Versprechen. Das ist so abgedroschen oft. Wir haben die Verheißungen Gottes. Das heißt, das griechische Wort sagt Versprechungen, Zusagen. Gott sagt, ich gebe dir die Zusage, dass du das erleben wirst. Ich verspreche es dir, sagt Gott. Und Gott kann nicht lügen. So, egal was du hast, glaube ihm. Amen. Und selbst wenn alle Hasenfüße sind und sich alle verstecken, dann sei wie so ein David und sag, Goliath, ich bin zwar nur die Hälfte deiner Länge, aber mein Gott ist größer als du. Gott ist immer größer als dein Goliath. Gott ist immer größer als deine Herausforderungen. Gott ist doch größer als deine Schuld. Die Bibel sagt, ganz eindeutig, je größer die Sünde, umso größer die Gnade. Jemand sagt, oh Mensch, da muss ich ja viel sündigen, ich will mehr Gnade. Nee. Gott will eigentlich nur etwas klarstellen. Er sagt, wenn deine Sünde klein ist, ich bleibe mal so bei so einem Bild, dann sagt Gott, wenn sie klein ist, die Gnade reicht aus. Sollte deine Sünde mega sein, da reicht meine Gnade aus. Meine Gnade reicht immer aus, für jede Situation deines Lebens. Für jede. Und wir haben immer Gnade. Und deshalb, weißt du, du solltest vielleicht dir einmal so ein Krönchen machen. Also nicht einen in der Krone haben. Ein Krönchen machen. Und dann schreibst du auf diese Krone drauf, Gnade und Barmherzigkeit. Er hat dich und mich, so steht es geschrieben, gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Geh mal heute nachher nach Hause über den Spiegel, rück mal deine Krone Gnade. Gnade und Barmherzigkeit. Ich bin gekrönt. Ja, und Gott sagt nicht, pass auf, dass ich sie dir nicht wieder wegnehme. Nein, er hat uns dauerhaft gekrönt. Wir sind seine Söhne und Töchter. Dauerhaft gekrönt. Amen. Sag deinem Nachbarn, das gefällt mir. Wolltest doch schon wieder eine Krone haben, oder? Ich hoffe, es ist für dich eine Ermutigung, an dem Beispiel von David zu sehen, ausweglose Situation, aber niemals für Gott. Niemals für Gott. Gott ist immer größer als jeder Umstand, als jede Situation. Immer. Gott ist immer größer. Und glaub mir, noch etwas, Gott verliert nie. Gott verliert nie. Und weil du zu ihm gehörst, kannst du auf der Siegerseite sein. Ja, ich hatte euch so Bilder rausgesucht, ein Bild von so einem riesen, richtigen Megakerl. Wenn du den siehst, der hatte sowas von Muskeln, Pakete. Da habe ich gedacht, oh weia. Und dann siehst du den echt vor dir und den soll ich besiegen. Gott sagt, ja, du besiegst, du besiegst. Und dann hatte ich ein anderes Bild, da steht dieser Goliath und unten der David, der Junge mit der Schleuder. Und dann ist ein Bild und Goliath steht und im nächsten Bild ist dann Bang und er fällt um, ja, aber auf die Nase. Okay. Lass Gott mal deine Riesen mit abschießen, stell dich zu ihm. Wenn du eine Hingabe an Gott machen möchtest, des Glaubens und des Vertrauens, dann kannst du bitte einfach auch nach vorne kommen und sagen, Gott, ich entscheide mich heute, mich zu deinem Wort zu stellen. Ich entscheide mich, dir in allem zu glauben. Wenn Gott es gesagt hat, dann stimmt es. Dann brauchen wir das nicht in Frage stellen. Er hat es versprochen.